Liebe Gemeinde, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, als die Amerikareise beendet war letzten Herbst, so ungefähr um diese Zeit, ein bisschen später, Anfang November, da habe ich das Beispiel vom Fliegen benutzt für den Glauben und habe von den Tragflächen erzählt, die nach oben gebogen sind. Und deswegen kann so eine schwere Maschine abheben, weil ein Luftwirbel erzeugt wird, der dafür sorgt, dass das sozusagen angesaugt wird und nach oben geht. Aerodynamik halt. Als Beispiel für den christlichen Glauben verwendet, heißt das, nach oben ist die richtige Richtung. Wie Gottes Wort schon sagt, trachtet nach oben. Und Jesus sagt, ihr seid von unten, ich bin von oben. Und da müsst ihr euch hinorientieren, wenn ihr göttliche Wahrheiten erkennen wollt. Genauso heute nochmal ein Beispiel aus der Fliegerei, denn in den letzten Monaten ist nochmal was passiert, was dazu Anlass gab, ein Gleichnis zu werden für uns. Darüber die beiden Worte, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, und aus der Lesung von eben, genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ein Geschenk, was manche Frauen ihren Männern heutzutage machen, ziemlich teures Geschenk, ist einmal mitzufliegen in so einem Simulator. Und wir haben unter uns ja immer schon Leute gehabt, die in der Nähe des Flughafens bei der Lufthansa arbeiten oder anderswie auf dem Flughafen und von daher schon immer ganz guten Kontakt, wenn es um solche Fragen ging. Ein glücklicher Umstand hat dazu geführt, dass nettes Gemeindemitglied, das auch seit einiger Zeit in unsere Gemeinde geht und das direkt in diesem Simulatorbereich arbeitet, meinem Sohn und mir möglich gemacht hat, da einmal mitzufliegen. Das ging natürlich nur unter ganz bestimmten Sicherheitsvorkehrungen und das ging auch nicht gemeinsam. Erst mein Sohn, während ich wartete, und dann ich und mein Sohn wartete. Und am Schluss fuhren wir dann alle beide zusammen wieder nach Hause. Da stiegen wir also ein und flogen nach, war es Hamburg oder London, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, wir flogen nicht wirklich, sondern wir saßen mit im Cockpit innerhalb einer und dieses Cockpit standen vier davon in einer riesigen Halle, wo Lufthansa-Piloten trainiert werden. Und simuliert, das heißt, eben werden alle Dinge, die passieren können beim Fliegen, vom Starten bis zur Landung, mithin bis zu Unfällen oder unglücklichen Umständen, wie zum Beispiel Ausfallen des Triebwerks. Und dann werden die Piloten getestet, bevor sie wirklich fliegen, im Simulator, ob sie das Problem erkennen, das da aufleuchtet, ob sie richtig reagieren in so einem Fall, wie lange sie brauchen, um richtig zu reagieren. Denn Fliegen bedeutet eine Riesenverantwortung. Und so war es dann auch, dass eben hinten, wo ich Platz nahm, bei dem, der den Computer steuerte, den die Piloten nicht sahen, dann simuliert, also scheinbar, aber doch im Grunde echt, dass alles ins Leben gerufen wurde, was passieren kann. Vorne durch die Scheiben sah man, wie auf eine wirkliche Landebahn, aber es war nur ein Bildschirm. Aber es wirkte alles ganz echt, weil auch die Kraft, das Lenkrad zu bedienen, alles in Wirklichkeit das simuliert. Und nun passierte, was passieren muss, man probierte aus, ausfallendes Triebwerk oder ein Triebwerk geht in Flammen auf und der Pilot musste zeigen, dass er sofort die richtigen Knöpfe drückt und die Gefahr erkennt und entsprechend handelt. Als wir ausstiegen und ich nach Hause kam, ich bitte Gott immer, so dass er mir auch Erlebnisse in meinem Leben als Gleichnis werden lässt. dass ich darin ein Beispiel sehe für geistliche Wahrheiten, merkte ich, ja, das ist wie in der Bibel. Die Bibel ist auch eine Art Simulator, nämlich für unser Leben, für unseren Glauben. Und wir können durch das Lesen in der Bibel, ohne dass wir es wirklich erleben, auch erstmal kennenlernen, was passiert, wenn. Weil die großen Geschichten in der Bibel, die zeigen es uns, was die großen Menschen in der Bibel, Männer und Frauen oder die Kleinen, erlebt haben und was eintritt, wenn man sein Leben mit Gott lebt oder wenn man in diesem Leben Fehler macht. Und die Seiten der Bibel sind mit historischen Geschichten gefüllt von normalen Menschen wie du und ich, die alle möglichen, jede erdenklichen Fehler und Dummheiten gemacht haben, zu deren ein Mensch fähig ist. Aber nicht nur, sie zeigt nicht nur die dunkle Seite, sondern sie zeigen auch die großartigen Möglichkeiten über ein Leben mit Gott. Und danach, nach diesem Lesen, kann man sich entscheiden, will ich auch in dieses Flugzeug einsteigen? Wir müssen ja gar nicht, das fordert Gott ja gar nicht auf, blind zu glauben. Wir dürfen vorher lesen, was es bedeutet, sich auf ein Leben mit diesem Gott einzulassen. Wir lesen es an denen, die mit Gott gelebt haben. Um ein anderes Bild zu gebrauchen, manche Leute verachten Theologie. Aber in Wirklichkeit ist Theologie ja doch etwas sehr Gutes. Sie ist wie eine Landkarte, die erstellt worden ist von Leuten, die mit Gott gelebt haben. Und die Theologie in der Bibel ist wie eine Landkarte, die erstellt worden ist von Männern und Frauen, die erlebt haben, die dieses Land eingenommen haben und die deswegen es abstecken können. Und für uns bietet es im Vorab Orientierung. Es heißt zum Beispiel im Römerbrief 15, was geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift die Hoffnung festhalten. Also dadurch, dass wir das Leben und die Folgen im Leben der anderen sehen können, können wir durch Gottes Gnade auch unseren Kurs bestimmen. Nehmen wir zum Beispiel Esau. Esau war ein Mann mit vielen Fähigkeiten, doch in einem schwachen Moment hat ihn ein kurzer Augenblick von Genuss und Lebenshunger, dieser nach der Schüssel Linsen, dazu gebracht, sein Erstgeburtrecht aufzugeben. Sicher, sein gerissener Bruder half ihm ein bisschen auf die Sprünge, aber wir können aus der Bibel sehen, wie Esau später nie wieder so richtig zur Einschätzung der guten Werte zurückfand. Und so lernen wir daraus, in unserem eigenen Leben kann ein Versagen Folgen nach sich ziehen, die nie ausklingen. Ich glaube, es war Lord Acton, der gesagt hat, David Yaffin hat ihn auch hier zitiert in seinen Vorträgen, Macht hat die Tendenz zu korrumpieren und absolute Macht korrumpiert absolut. Und die Gefährlichkeit der Macht hat dieser Historiker erkannt. Aber lange bevor er das sagte, hat man schon in der Bibel lesen können über den König Saul, dass Bild, das Lebensbild, und wir können es heute noch lesen, über den Niedergang eines Menschen, der zwar demütig begann, aber dem seine große Macht ein Verhängnis wurde. Weil er nicht bereit war, sich der Autorität des Königs, aller Könige zu beugen und zu unterwerfen, fand sein Leben am Schluss ein tragisches Ende. Vor seinem Ende fiel er sogar noch in schlimme Sünden, das heißt, als ehemaliger Mann Gottes ließ er sich auf okkulte Praktiken ein, auf esoterische Techniken, um in Kontakt mit Toten, also mittels Spiritismus, festzustellen, wie es geht und wie es ihm geht und wie es ausgeht. Obwohl wir natürlich sagen können, ja, so eine große Macht haben wir gar nicht, also sind wir auch gar nicht so in Gefahr, müssen wir uns immer wieder fragen, in unserem eigenen Bereich, zu Hause, im Beruf, die Macht, die wir haben, wollen wir nur die Vorzüge von Religion genießen, die uns Sicherheit geben kann, ohne den Preis zu bezahlen, das, was das auch bedeutet, nämlich Gottes Wort, gehorsam zu sein. Dazu müssen wir es kennen. Und deswegen endete bei Saul sein Leben, seine Suche nach Antworten, die er von Gott nicht mehr bekam, im Bereich des Okkulten. Man könnte sagen, wie bei Goethe, beim Faust. Darum habe ich mich der Magie ergeben, um zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und liebe Gemeinde, wir haben eine große Aufgabe heute in einer Zeit, in der ein Gemeindemitglied zu mir kam und sagte, ich habe mit esoterischen Freundinnen zu tun gehabt und die sind auch ein paar Mal mit in den Gottesdienst gekommen. Prima, dass sie der Einladung gefolgt sind. Aber sie hat dann traurig gesagt, ja, sie kommen nicht mehr, weil leider war die Reaktion auf die Predigten hier die, das ist alles viel zu vernünftig, viel zu rational. Der da vorne, der erklärt den Glauben viel zu sehr. Das ist uns viel zu wenig geheimnisvoll. Das heißt, ein Pfarrer, der wie wir versucht, auch die Vernunft anzusprechen, um die Inhalte des Glaubens vernünftig darzulegen, versteht für Leute, die meinen heute zu wissen, was los ist, einfach nicht mehr, was angesagt ist. Denn angesagt ist das Geheimnisvolle, ist das Mysterische, Mysterium und das Irrationale. Ist das nicht ein großer Schreck für alle unsere Versuche zu erklären, vernünftig zu erklären, was Glauben beinhaltet? Für manche Menschen von heute erweist man sich dadurch also scheinbar als ein Nicht-Eingeweihter. Deswegen müssen wir zurück dazu, dass wir auch sagen, es ist immer richtig, die Vernunft zu betonen, denn sonst haben wir keine Unterscheidungsmöglichkeiten mehr. Zum Beispiel am Samstag hat mich erschreckt, um auf Saul zu kommen und das bis auf heute auszuziehen. Wir haben am Samstag in der Offenbachpost auch einen Bericht über die Buchmesse gehabt. Heute ist, glaube ich, der letzte Tag. Und da heißt es unter der Überschrift Überirdische Weisheiten, Untertitel Esoterisches in den Hallen. Wir schreiben das Jahr 2012. Die Situation auf der Erde gestaltet sich schwierig. Es herrscht Arbeitslosigkeit, Armut und Umweltprobleme. So beschreibt Autorin Britt Morf in ihrem Buch Countdown 2012 die Welt der Zukunft. Der Roman sei, Zitat, in Kooperation mit außerirdischer Intelligenz verfasst, erklärt der Verlag. Die Silberschnur, den Besucher der Esoterikabteilung auf der Buchmesse. Der Verlag heißt Die Silberschnur. Und seit 1995 stehe Britt Morf bereits, Zitat, in bewusstem Kontakt mit Nichtirdischen. In Intelligenzen ist gemeint. Wer nicht nur auf Schulweisheit steht, sondern auch andere Dinge zwischen Himmel und Erde vermutet, kann etwa in der Neuerscheinung Vernetzte Intelligenz, auch so ein Buch, schmökern oder in Berichten von medialen Kindern aus aller Welt. Es gibt Wissenswertes über Wunder, Engel, Mandalas, die vierte Dimension, Orakel, Elfenhelfer und so weiter. Wenig erdverbunden, also auch im Sinne von vernünftig, ist auch das neue Werk von Bärbel Mohr, die mit, Zitat, Bestellungen beim Universum, heißt das Buch, einen Esoterik-Bestseller landete. Bei wem bestellt man da? Darin erklärt die Autorin, Zitat, wie man sich die Erfüllung seiner Wünsche beim Universum wie bei einem Versandhaus bestellen kann. Was aber tut man, schreibt die Zeitung hier, wenn die Lieferung auf sich warten lässt? Zitat, nicht neu bestellen, sondern reklamieren. Bei wem? Beim Universum? Interessant, immer diese Unpersönlichkeit gegenüber einem personalen Gott, einem echten Gegenüber. Sie wollen alle religiösen Gefühle haben. Sie wollen Ehrfurcht haben. Sie wollen Feierlichkeit haben. Sie wollen das Geheimnisvolle haben, ohne sich dem realen, lebendigen, dreieinigen Gott zu stellen. Und für die Zukunft blickt Marie-Therese Hartogs vom Verein Zentrum des Lichts. Sie verkauft Zukunftsprognosen. Und sie sagt, das sind medial empfangene Nachrichten, die mit dem Pendel überprüft sind. Lieferbar sind allerdings nur Prognosen für die Jahre 2000 und bis September 2001. Eine gewisse Bescheidenheit. Und so brauchen wir auch als normale Gemeindemitglieder das Feuer, das uns hilft, den Mut zu haben, die vernünftige Lehre der Bibel über den Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, den Menschen zu sagen und wie man mit ihm wirklich in Kontakt kommen kann. Nämlich nicht mittels okkulter Techniken, sondern mittels dem Weg, den Gott uns nun mal vorschreibt und den wir demütig aus seiner Hand nehmen sollen und gehen sollen. Jesus Christus. Oder nehmen wir David, auch so eine für uns simulierte, aber damals wirkliche geschehene Sache. David, den Hirtenjungen, der König von Israel wurde. Man kann sich nur schwerlich eine bemerkenswertere Kombination von Talenten und Gaben vorstellen als im Leben von David. Er hatte sie alle. Er war ein tapferer Feldherr, er war einerseits also aggressiv, er war aber auch sanft und mitfühlend, er war auch ein Dichter, er war ein hervorragender Musiker, ein großer König. Und doch, während eines Augenblicks auf dem Dach seines Palastes, ein Müßiggang, wir wissen die Geschichte, da ist es passiert. Eine Reihe von Dingen haben ihren Lauf, aus der wir lernen können und vermeiden können von Anfang an. Zum Beispiel, wie Ehebruch zum Mord führt. Wir wissen, dass der Feldherr, der Mann der Frau, mit der David dann ein uneheliches Kind bekam, wie der Mann der Frau Bathseba dann in den Tod geschickt wurde, an die vorderste Front. Ehebruch führte schließlich zum Mord. Letztens gab es im Fernsehen mal spät so, wenn die guten alten Schwarz-Weiß-Filme laufen, diese eine der früheren Fassungen von Wenn der Postmann zweimal klingelt. Wir kennen vielleicht heute nur noch die neuen Fassungen mit Jessica Lange und Jack Nicholson. Es wurde schon mehrmals verfilmt und es endet auch ganz tragisch. Es endet Ehebruch im Mord, aber es kommt auch zur Sühne am Ende des Films. Und wir wissen, also wie man vielleicht heute sagen kann, in einer anderen Weise, dass Ehebruch auch dadurch zum Mord führen kann, dass Ehebruch dann im Sinne von Abtreibung zum Töten und zum Mord führt, um zu verheimlichen. Aber als Nathan, das ist auch das Gute, was wir an der Geschichte sehen, David seine schreckliche Tat vor Augen führte und er blieb der Mann Gottes und er dann sein eigenes Todesurteil simultan unterschrieb, kam herzzerreißende Buße und Treue über ihn. Und Psalm 51, aus dem auch der David Yavin uns Bibellehre gebracht hat, als er hier war, ist Davids Ruf zu Gott um Vergebung. Und daraus erkennen wir, dass David wusste, wo der Ursprung des Problems lag. Und wir können für uns daraus lernen. Müssen wir eigentlich immer die Geschichte wiederholen? Müssen wir eigentlich immer dieselben Fehler nochmal machen? Wir können es doch gleich schon beim Schopfe packen, was David hier erkannte. Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Die Bibel sagt, solches alles, Korintherbrief, ist geschrieben uns zur Warnung und darum, wer denkt, dass er steht, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Falsche Sicherheiten. Und der Prophet Jesaja, aus dem heute schon mal gelesen wurde, sagt, wer ist unter euch, der das zu Ohren nimmt, der aufmerksam ist und hört es für künftige Zeiten? Also für die Zukunft lernen, für das eigene christliche Leben lernen, aus der Bibel, aus Gottes Wort. Oder Jesus Christus selbst, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. und in der Apostelgeschichte. Es ist in keinem anderen Namen Heil. Nur in seinem Namen. Und deswegen laden wir auch in der übernächsten Woche Herrn Turkamani ein, der uns am Donnerstag, den 25.10., das wird nachher nochmal abgekündigt, auch einen Vortrag halten wird über Christen und Moslems. Wie ist es nun? Miteinander, nebeneinander, gegeneinander? Fragezeichen. Und ich habe deswegen auch nochmal nachgeschaut, wie es eigentlich ist in der großen Diskussion, auch in unserer Kirche. Verehren wir nun doch letztlich denselben Gott? Allah ist ein arabisches Wort und heißt ursprünglich die eine Gottheit. Es gibt im Arabischen kein anderes Wort für das deutsche Wort Gott, nur das Wort Allah. Es heißt einfach die eine Gottheit. Dieses Wort Allah war schon vor dem Aufkommen des Islam bekannt und deshalb wird es bis heute selbstverständlich auch von allen arabischen Christen gebraucht. Auch die arabischen Christen sagen zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs Allah. Für arabische Christen heißt die Frage, ob Allah, den die Moslems verehren, mit dem Allah, den Vater Jesu Christi, identisch ist. Und bei genauem Hinsehen handelt es sich dabei um vier Fragen. Haben Christen und Moslems die gleiche Vorstellung von dem einen Gott? Und zweitens, wer ist Gott wirklich? Drittens, eine seelsorgerliche Frage, wen suchen Moslems in Glauben und Gebet? Und eine missionarische Frage, wie können Moslems den wahren Gott kennenlernen? Im biblischen Glauben und im Islam wird von Gott bzw. Allah sehr unterschiedlich geredet, gedacht und geglaubt. Die Bibel bezeugt, dass Gott die Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Gott ist also personal und will den Menschen als personales Gegenüber. Deshalb dürfen Menschen zu Gott überhaupt Vater sagen. Und das wird im Islam strikt abgelehnt. Für Moslems ist Allah eine sehr hohe, weit weg existierende Macht, manchmal bis zur Unpersönlichkeit verflüchtigt, der sich der Mensch unterwerfen muss. Und die Bibel bezeugt, dass der allmächtige Gott sich in seiner Gnade zu den Menschen hinabgeneigt hat. Sein Wort ging in Jesus Christus in die Menschheit ein. So sehr erniedrigte sich Gott. Im Islam, wie auch in allen anderen Religionen, wird das vehement abgelehnt. Für Moslems bleibt Allah der unfassbare und verborgene Gott, das ganz andere, nach moderner Philosophie gesprochen. Die Bibel bezeugt, dass Gott sich in seinen Bundesschlüssen, zum Beispiel in Noah-Bund, Abraham-Bund, Moses-Bund oder im neuen Bund mit Christus, festgelegt hat, definiert hat. Und deshalb können wir Gott beim Wort nehmen und vollkommen uns auf ihn verlassen. Im Islam wird das strikt abgelehnt. Allah bleibt der völlig freie Gott, manchmal bis zur Willkür frei, der tut, was er will und dem der Mensch sich ergeben muss und dem gegenüber der Mensch bis zum Schluss nicht weiß, wie es wirklich ausgeht. Die Bibel bezeugt, dass Gottes Gnade einen hohen Preis hat. Sie kostet Leben. Im Neuen Testament wissen wir sogar das Leben eines Menschen. Im Alten Testament das Leben von Tieren. Wegen dieses hohen Preises können die Glaubenden der Vergebung ihrer Schuld wirklich sicher sein. Es hat Gott was gekostet. Es ist umsonst, aber es hat viel gekostet. Der Koran lehnt das völlig ab. Er betont, dass jeder Mensch mit seinen Taten vor Allah verantwortlich ist. Für Moslem ist Allahs Gnade nur eine eventuell willkürliche, freie Großzügigkeit. Moslems hoffen, dass sie im jüngsten Gericht diese Gnade erfahren, wenn sie sich ihr ganzes Leben lang als gute Moslems bemüht haben. Oder die Piloten, fremde Flugzeuge in zwei Türme gejagt haben, hoffen auf mindestens 12 Jungfrauen im Paradies. Die Behauptung, dass Christen und Moslems an den gleichen Gott glauben, hat also weder in der Bibel noch im Koran eine Basis. Christen, die Bibel und Bekenntnis ernst nehmen, glauben, dass Jesus Gott wahrhaftig bekannt gemacht hat. Und deshalb beten sie im Namen Jesu zu dem wirklichen Gott. Wir wissen, dass wir in Wirklichkeit eigentlich nur im Namen Jesu beten können. Sonst bliebe der Abstand zwischen Gott und uns so groß. Aber Jesus hat ihn überbrückt. Und deswegen sind zwar gläubige, bekennende Moslems der Überzeugung, dass sie sich in ihrem Glauben und in ihren Gebeten an den einen und wahren Gott wenden, aber sie tun das ganz bewusst an Jesus vorbei. Im Licht der biblischen Botschaft kennen Moslems den einen Gott nicht wirklich. Oder sie haben nur eine sehr einseitige, verzerrte Vorstellung von ihm. Und deshalb richten sich Moslems in ihren Glauben und in ihren Gebeten. Und manche suchen wirklich Gott von ganzem Herzen. Eine wenden sich nicht an den wahren, lebendigen Gott, den Vater Jesu Christi, sondern an eine menschliche Vorstellung, die sie von Gott haben. Sie ist beeindruckend, diese moslemische Vorstellung von Gott. Sie kommt oft dem menschlichen Verstand entgegen, denn wir sind schnell als arrogant abgestempelt, wenn wir als Christen sagen, wir wissen den Weg. Und diese moslemische Unsicherheit, wenn Gott will, inshallah, inshallah, entspricht mehr dem, was Menschen denken über die Demut, die in Bezug auf die Gottesfrage angebracht ist. Aber die Gottesvorstellung im Islam trägt unverkennbar diese ideologischen Züge. Sie ist also das Ergebnis eines menschlichen Nachdenkens über Gott, menschlicher Theologie über Gott, aber nicht entsprungen aus der Erfahrung des gütigen, erbarmungsvollen Vaters Jesu Christi, wie Christen ihn kennenlernen dürfen. Das sind nur einige Schlaglichter, die vielleicht interessiert machen sollen auf den Abend in der übernächsten Woche. Und deswegen ist so wunderbar, dass wir eine internationale Teestube in unserer Gemeinde begonnen haben, die unsere ausländischen Mitbürger erreichen möchte, um ihnen auch von der Liebe Gottes zu sagen. Und ich war tief beeindruckt von dem Satz von einem unserer Gemeindemitglieder, der aufgrund der schrecklichen Bilder, die uns seit dem 11. September nie mehr aus dem Kopf gehen werden, sagte: Ja, vielleicht ist das auch nur deswegen passiert, weil diese Menschen, die diese Flugzeuge gesteuert haben, nie von der Nachricht der Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus erfahren haben. Und das als Schluss zur Aufforderung, missionarisch zu sein, zu evangelisieren, die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu uns, die wir nur in Gottes Wort, der Bibel erfahren, zu verbreiten. Mit aller Kraft, die wir haben und mit aller Zeit, die uns noch bleibt. Nicht nur von Kanzeln, sondern in allen Gesprächen, die sich Ihnen dafür anbieten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.